Willkommen zur Taktung der ausländischen Feste. Ich habe den Schlomo hier. Wir werden heute ein wenig über Feste reden, über Traditionen, Rituale in Deutschland, unsere eigenen, wie auch ausländische, die hier übernommen werden, was die Gründe dafür sind, was die Vorteile dafür sind und auch natürlich die Nachteile, wo wir die Gefahren sehen. Hallo Schlomo.
Ja, hallo, freue mich sehr hier zu sein. Und vielleicht als Einstiegsding, locker flockig, mein Lieblingsfest ist tatsächlich ein heidnisches, einheimisches, und zwar Silvester. Aber wenn es ein importiertes Fest gäbe, auf dem man Scheiße in die Luft sprengen darf, dann wäre ich wahrscheinlich auch ein großer Fan davon. Das hat gar nicht diesen Hintergrund. Was ist dein Lieblingsfest?
Mein Lieblingsfest? Wow, lass mich mal kurz drüber nachdenken. Wahrscheinlich habe ich nämlich ein Lieblingsfest und würde jetzt hier irgendwas Falsches sagen. Jetzt hast du mich etwas überrumpelt.
Ich kann noch ganz kurz ausführen, wir haben lustigerweise bei dem Spielzeugladen, wo ich einkaufe, da war ich neulich da, einfach um zu gucken, ob es neue Puzzle gibt, weil mein Sohn liebt momentan Puzzles. Da gibt es schon Feuerwerk, was mich sehr überrascht hat. Also wirklich ein Spielzeugladen, vor allem Spielzeug für kleine Kinder und halt irgendwie so Lego-Sachen und so. Und die verkaufen Feuerwerk, da habe ich direkt mal ein paar Knallerbsen und so ein Kram geholt, worüber mein Sohn sich kaputt gelacht hat. Ne? Also er kennt schon diese Knallbeeren. Diese Dinger, die an Sträuchern wachsen und spielt gerne mit denen, auch wenn das so ein bisschen, man muss gucken, dass die nicht die zwischen den Fingern zerquetschen oder so, denn die sind leicht giftig. Also giftig im Sinne von, wenn die den Saft jetzt runterschlucken in einer größeren Quantität, wenn sie sich großartig die Finger ablutschen, dann kriegen die halt Bauchschmerzen, das war's. Mhm. Aber ja, die mag er und da sagt er auch immer dann, oh, ich habe Peng gemacht, Papa hat Peng gemacht. Wenn man da drauf getreten hat. Und jetzt, wo er richtige Knallerbsen kennt, ist das nochmal eine andere Nummer. Also da kommt er aus dem Lachen gar nicht mehr raus.
Okay, das ist interessant. Also ich würde sagen, eigentlich so mein Lieblingsfest, das, was ich immer feiere und vielleicht ein bisschen übertriebener als anderes Weihnachten. Also ich mag mit einer Mütze rumzulaufen und so. Ich mag dieses ganze Vorweihnachtliche nicht, was mittlerweile ja schon im Oktober oder September zum Teil anfängt, dass man überall den ganzen Kram da schon hat. Das ist ein bisschen übertrieben, aber ist es schon, obwohl andere sagen würden, dass ich an Weihnachten gerne mal ausraste, was ein Insider ist. Weihnachten würde ich schon sagen. Die Sache ist, Silvester ist eigentlich so ein Fest, was ich so gar nicht mag. Ich habe sehr viele Silvester verpennt. Aber das hat so ein bisschen was damit zu tun, dass ich in einer gewissen paranoiden Grundstimmung bin an Silvester, dass mich irgendwelche Besoffenen anrufen. Ich habe dann auch immer mein Handy aus. Will eigentlich da
der
gar
Trick ist, du musst selber besoffen sein. Das macht es deutlich einfacher. Du musst der Besoffene sein, der die Leute anruft.
Die Zeiten sind vorbei. Und ich weiß nicht, nur weil ich Angst habe, dass mich Besoffene anrufen, dann hinzustellen, okay, oh shit, ich habe ja noch vergessen, ich muss noch diese Flasche Jackie heute leeren. Ist vielleicht ein wenig übertrieben.
Ja, und Feuerwerk, gibt dir jetzt nichts Besonderes?
Das anzusehen, ja, aber ich könnte halt damit leben, wie das in anderen Ländern gehandhabt wird, dass das eher, dass, ich sag mal, Städte sich dann sowas Professionelles kaufen und das dann hochjagen, anstatt dass jeder so ein bisschen
seine Sachen. Nee, der Spaß ist, dass du es machst. Du wirst sehen, wie du das
herbeiführst. Ich kann mir vorstellen, dass das bei dir generell eine sehr große Faszination hervorhebt. Ich mag das nicht mehr so draußen rumzustehen und diese, was ich so richtig Ding finde, ist diese Kombination zwischen Kälte und Wärme, die du dort hast. Dir ist generell kalt, aber dann Du fährst das Feuerzeug an, was du halt, wie soll ich das sagen, dieses Rad am Feuerzeug, was dann zum Teil ja schon sehr heiß werden kann, wenn du da immer wieder versuchst, diese Lunte anzuzünden und verbrennst sich daran so leicht und so. Das ist alles so ein bisschen, ich weiß es nicht.
Vor 2 Jahren habe ich mich sogar relativ schwer verbrannt an der Zündschnur vom kubischen Kanonenschlag, die halt so richtig lossegnen Funken und wenn das auf deinen Finger trifft, dann tut das relativ weh. Der Trick ist im Grunde genommen Alkohol. Also jetzt für uns als Väter ist das nicht mehr wirklich eine Option. Aber all das, was du da schilderst an Problemen, damit wird von Alkohol gelöst.
Deine Antwort auf alles sein, oder?
An Silvester schon. Aber ja, nee, für mich ist das jetzt dieses Silvester auch kein Thema mehr, weil natürlich mein Sohn da sein wird. Aber ich würde es auch nüchtern, ist es für mich eine große Sache, irgendwie Feuerwerk abzubrennen. Ich habe es in jedem Jahr gemacht, wo es irgend möglich ist. Ich bin inzwischen schon dazu übergegangen, dass ich immer Feuerwerk übrig lasse vom Jahr davor, weil ich Angst habe, dass es dann verboten wird. Und das zieht sich schon seit der Kindheit so durch. Als Kind hatte ich immer den Traum davon, eine eigene Rakete bauen zu können. Habe dann nach Silvester immer die ganzen Überreste aufgesammelt und dann irgendwelche Chemieexperimente angestellt. die irgendwann sogar Erfolg hatten, um daraus wieder funktionstüchtiges Feuerwerk zu machen. Aber ja, das ist jetzt eine ziemliche Entgleisung des Themas. Am besten, wir kommen mal zum Hauptpart.
Ja, aber ich hätte hier noch eine Frage. Ich hoffe, dass die Frage nicht zu lange geht. Du kannst ja sagen, du redest nicht darüber, wenn du das nicht möchtest. Aber ich kann mich an ein Bild erinnern von sehr vielen Jahren, wie die ganzen Leute aus der Skeptiker-Szene damals, die haben was hochgeladen, dass die sich an Silvester getroffen haben und haben gefeiert. Hattest du auch wirklich so YouTuber Treffen so an Silvester, wo du dann halt auch wirklich gefeiert hast mit den Leuten, oder war das eher so ein Schlomo hat die Fixierung auf Feuerwerk und Alkohol? Das ist das, was ich jetzt rausgehört habe.
Salomon Rothschild, den ich ja früher häufiger zu Gast hatte in irgendwelchen Streams, mit dem habe ich mich häufiger getroffen an Silvester. Ansonsten mit den YouTubern gab es nur mal so ein quasi Hangout, privates Hangout, wo wir vorher ja quasi vorglühen und einfach Quatschen gemacht haben. Ne? Aber es gab nie irgendwie, wir haben ja auch relativ weit, also damals in der Skeptiker-Bubble, wir haben in anderen Bundesländern gelebt, deswegen war das jetzt gar nicht so einfach, uns da irgendwie auf einen Fleck zu kriegen dafür.
Ja, das ist auch das Problem vom Enger, was ich weiß, was du meinst. Aber klar, und wenn das dann mal klappt, dann ist es natürlich auch eigentlich was Schönes, so, wenn man dann auch mal die Leute so vor sich hat, wenn man sich nur aus dem Internet kennt, ist natürlich was anderes. Jetzt aber zu den Festen. Also, was wir natürlich hier in Deutschland haben, ist dadurch, dass man uns ja nahezu gewaltsam alles an Identität geraubt hat, hat man uns ja auch in Sachen Tradition und Rituale natürlich extrem ausgehöhlt. Und ich glaube, das ist ein schon fast natürlicher Prozess, dass man dann andere Rituale und Traditionen für sich dann einfach übernimmt, weil dieses Vakuum muss mit irgendetwas gefüllt werden. Der Mensch kann nicht ohne das. Hm? Ich meine, die extremen Beispiele sehen wir an, wie hieß er denn nochmal, der Ramadan und so weiter feiert? War häufig in deinen Videos.
Was? Meinst du einfach Muslime oder wie?
Nee, war das dieser SPD-Typ? Wer war denn das?
Ach so, meinst du Helge Lind?
Das war ja genau Helge Lind, der, ich hätte es fast gesagt, wie man ihn bei Google finden kann. Also, dass man halt sein normales Profil findet über eine beleidigende Eingabe, aber das lasse ich jetzt mal hier lieber raus. Helge Lind, richtig. Der hat das ja auch für sich übernommen. Ich denke mal, selbst bei denen ist das so in einer gewissen Form, weil da halt der Mensch möchte halt irgendwo Tradition halt haben und sie haben halt eingeredet bekommen, die eigenen Traditionen, die sind halt Pfui-Pfui und deshalb feiert man halt andere.
Ja, wobei das Pfui-Pfui dann nicht mal die moralische Keule ist, sondern eher so ein, ja, das ist dieses langweilige Zeug, was man früher gemacht hat und jetzt gibt es halt diese aufregenden neuen Sachen.
Richtig, heute beispielsweise ist das Thanksgiving und ich habe heute sehr viele Leute aus dem Angerverse bei mir zu Gast und das ist ja auch so ein bisschen der Grund, warum wir diese Folge gemacht haben, also Booster-Bratwurst unter anderem ist dann heute da und die Hälfte der Anger Girls sind da, Ivan und so weiter, man kennt die ja alle. Und jetzt ist es so, ich wollte dieses Thanksgiving halt mal feiern, weil selbst ich mir gedacht habe, ja okay, Erntedankfest, das klingt so langweilig. So, wir sind ja irgendwie durch dieses ganze popkulturelle Medienkram, ist es ja auch so, dass diese amerikanischen Feste irgendwie die coole Version sind der deutschen Feste. Selbst unser Weihnachten ist ja sehr amerikanisiert.
Von Thanksgiving habe ich so wenig eine Ahnung, dass das Einzige, was ich damit verbinde, amerikanische Fettsäcke sind, die sich vollstopfen mit Gravy, wie sie es nennen, und Truthahn.
Richtig.
Es ist nur eine Völlerei, richtig? Da gibt es jetzt nicht noch, keine Ahnung, einen Baum oder, gut, es gibt den Schmuck, diesen halt typischen Herbstschmuck und so weiter, aber das war's im Wesentlichen. Es ist eigentlich nur ein großes Fressen.
Ich würde sagen, dass hinter diesen Festen und hinter diesen diese Rituale baut man meines Erachtens halt auf, damit dieser Tag was Besonderes ist. Dass es halt kein Alltagsding ist. So wie bei Weihnachten das Schmücken und das Zusammenkommen und Musik auflegen und so weiter. Und bei Thanksgiving halt das große Essen, dass du halt weißt, okay, das ist das Thanksgiving-Essen. Aber damit die Jugend hier auch was versteht, die brauchen ja alle ihre 10 Minuten, ihre Anglizismen, dass du, die Message dahinter ist ja, dass du für etwas dankbar bist, dass du einen Moment mal innehältst, in welchen Aspekten des Lebens du in einer gewissen Form gesegnet bist und die auch nicht als selbstverständlich dann annimmst. Dass du halt nicht in diesen Trott halt verfällst, dass du dann irgendwann am Ende des Tages dadurch alles verlieren kannst, indem alles für dich halt selbstverständlich ist.
Was bei Weihnachten ja auch eine große Rolle spielt, ne? Richtig. Also Weihnachten ist ja quasi das Fest, zumindest jetzt, wo das Christentum größtenteils daraus genommen wurde für die meisten Leute, der Dankbarkeit für die eigene Familie.
Genau, Thanksgiving geht da vielleicht sogar noch ein bisschen drüber hinaus, aber Du kannst ja für andere Sachen natürlich auch noch dankbar sein, aber genau, das eine ist halt der Zusammenhalt, die Familie ist da im Vordergrund, das andere, da kannst du auch noch andere Lebensaspekte natürlich, ich denke mal, so ein großes Thanksgiving kannst du auch nicht abhalten, wenn du beispielsweise jetzt gerade der Hartz-IV-Empfänger bist, da geht es vielleicht Truthahn aus der Dose oder so. Das ist ja klar, dass du dann für deine Leute dann etwas machst, weil du die Ernte, also das, was du das Jahr über erwirtschaftet hast, fügst du da so ein bisschen dazu. Diese Traditionen sind meines Erachtens wichtig, aber wir haben in Deutschland nahezu keine mehr. Also wir haben Silvester, okay, da haben wir eine Tradition, das neue Jahr zu feiern, das alte Jahr mehr oder weniger abzuschließen. So ein Neuanfang ist ja für viele Leute auch so eine Art Neugeburt, wenn auch nur für die ersten zwei Wochen von Januar, dass man dann sagt, okay, neues Jahr, neues Ich.
Aber es ist auch ein bisschen das Fest der Sterblichkeit. Also wenn man es etwas theatralisch aufladen will, so war es für mich als Kind und für meine Schwester tatsächlich auch immer so ein bisschen. Also es symbolisiert vor allem das Vergehen von Zeit, dass jetzt wieder ein Jahr vergangen ist und was ist jetzt passiert, wo gehen wir hin und so weiter. Ne? Darüber macht man sich da Gedanken und auch, dass die Dinge endlich sind. Also für mich war es als Kind auch immer, bevor ich jetzt, keine Ahnung, das Ganze betäuben konnte, wie es sich eingebürgert hat bei solchen Festen, ein Fest, das gewissermaßen zwiespältig war, weil man sich mit dem eigenen Ende auseinandergesetzt hat.
Geburtstage und der Herbst, würde ich sagen, sind aber auch so eine Erinnerung dazu.
Geburtstage für mich lustigerweise null, aus irgendeinem Grund.
Ich glaube, das kippt irgendwann. Ich glaube, so in der ersten Hälfte deines Lebens sind Geburtstage eher dieses, ich freue mich da drauf, so ein neuer Schritt. Und ich denke mal, ab so der Hälfte kippt dieses Gefühl.
Ja. Wobei also dieses Grundgefühl von, das ist jetzt vorbei und das kommt nie wieder, gerade weil sich ja auch während dem Aufwachsen die Dinge so schnell ändern und man sich selber so schnell ändert und man Sachen nicht mehr in derselben Form genießen kann, dafür dann anfängt, andere Sachen zu genießen. Dieses Gefühl und dieses quasi, das ist so Finales. Ne? Also das war es jetzt wirklich. Ne? Das kann ich wirklich nicht nochmal erleben, weil ich jetzt anders bin. Ne? Ich kann nicht nochmal, keine Ahnung, kitschig gesagt, den Sonnenuntergang so betrachten wie ein Achtjähriger, weil ich kein Achtjähriger bin. Ne? Das geht nicht. Das Beste oder Nächste dran ist halt, dass du ein Kind hast und dann quasi secondhand diese Sachen nochmal erfährst.
Richtig.
Aber dein Erlebnis damit ist durch, deine Storyline ist durcherzählt. Ne? Das hat für mich immer auch so ein bisschen mitgeschwungen bei Silvester.
Ja, aber also nochmal dazu, also gerade Erntedankfest, wie gesagt, das ist für die Leute hier, ich glaube, das wird uns so ein bisschen auch eingeredet. Ich glaube, das ist auch in wenn du generell auch so deutsches TV halt anguckst, so ist es auch so ein bisschen, das schwingt halt mit so generell auch die YouTube-Szene. Du hast halt dieses Amerikanisierte wird natürlich immer deutlich höher gehalten als das ganze Deutsche. Das Deutsche ist das Langweilige, das Fade, es ist langsam. Die Leute wollen dieses Amerikanisierte, was natürlich auch nicht gut ist, weil damit gehen wir kampflos unsere eigene Tradition auf.
Aber ja, und was auch gerade, also noch so ein besonderes Geschmäckle hat als, oder besondereres Geschmäckle, als wenn das jetzt irgendeine andere Kultur einfach wäre, aus der man sich mal die ein oder andere Sache nimmt. Gut, es gäbe noch eine Kultur, aus der hätte das noch ein größeres Geschmäckle, ne? Weil wir in einer aggressiveren Art und Weise quasi kolonialisiert werden von dieser Kultur momentan. Mhm. Aber mit den Amis ist das ja auf eine sanfte Weise auch der Fall. Ne? Also es hat dann immer diesen We're all living in America Vibe. Ne? Dass wir diesen Hegemon über uns haben, der, ohne dass er jetzt mit der Knarre kommt oder so, einfach durch Verführung immer weiter reinsickert in unsere Gesellschaft. Und am aggressivsten empfinde ich das eigentlich mit Halloween. Also, weil richtig. Ich eben noch als Kind, das war für mich wirklich eine schöne Sache und etwas gewissermaßen Identitätsstiftendes, auch wenn wir jetzt keine Christen waren, jetzt nicht im Wortsinn an diese Mythen geglaubt haben und so. Diese gemeinsame Erfahrung, also zum Beispiel in einer Stadt wie Krefeld war es so, da gab es dann diesen Umzug, wo man halt mit seiner selbstgebastelten Laterne, auch das war ein Riesending voll, diese Laterne zu basteln, irgendwie, ich habe so einen Geist gemacht, den gibt es bis heute aus halt so einem Luftballon mit Pappmaché drum und dann halt Stoff drumherum und so weiter und das war für mich eine riesen coole Sache und da konntest du diese Kerze darin anzünden und dann sind wir halt damit auf diesen Umzug gegangen, der wirklich von der Stadt organisiert war, wo du einen Schimmel, ein weißes Pferd hattest, wo halt ein Typ das nachgespielt hat, relativ unspektakulär eigentlich, halt dieser Ritter, der seinen Mantel teilt. Und am Ende geht man zu einem großen Feuer. Und das war alles aufgeladen mit Bedeutung. Das triefte vor Bedeutung. Und selbst wenn man jetzt nicht wirklich so drin ist da, dass man das im Wortsinn glaubt, wie bei den anderen christlichen Festen, hat man diesen Vibe mitbekommen. Und das war eine mächtige Sache für einen. Und Halloween ist halt das direkte Konkurrenzprodukt. Ist quasi dasselbe in seelenloser, wenn man so will. Ne? Also wir laufen da auch
wieder
und wir
gehen zur Tür. Verfetten.
Und möglicherweise haben wir uns Kostüme gebastelt statt den Laternen und so weiter. Und wir singen jetzt keine Lieder oder so, aber es ist quasi die Pop-Version, die leichter verdauliche Version, die weniger zu tun hat mit der eigenen Identität und die weniger zu tun hat damit, wo man herkommt und die auch leichter zugänglich ist. Also jeder kann sich einfach diese scheiß Maske kaufen. Dazu auch noch quasi haben wir einen Aspekt mit reingebracht, was bei dem Kinderfest St. Martin überhaupt nicht der Fall ist. Eine Form von Sexualisierung und eine Form von alles aus Plastik machen, alles billig sofort haben und so weiter. Es wirkt quasi einfach wie das Downgrade, das uns die Amis dafür verpasst haben.
Ja, und wir haben es kampflos aufgegeben. Irgendwo. Also gibt es flächendeckend die St. Martins-Umzüge noch? Ich hätte dieses Fest, ehrlich gesagt, bis vor kurzem komplett vergessen, dass es das überhaupt gibt. Wenn ich das nicht bemerkt hätte, dass meine Kids das im Kindergarten jetzt gebastelt haben, also so Laternen.
Aber in deiner Ecke, du bist auch aufgewachsen damit, ne? Es gab diesen Umzug.
Ja, genau, richtig. Gab einen Umzug, es gab auch dieses große Feuer und dass man dieses Schauspiel dann von St. Martin, wie er seinen Mantel teilt und so, gezeigt hat. Das kenne ich aus meiner Jugend. Aber ich hätte es trotzdem vergessen, weil es einfach nicht mehr aktiv gefeiert wird, wie beispielsweise Weihnachten und so weiter. Also das, was halt aktiv in Deutschland gefeiert wird, sind gerade diese Schnittstellenfeste, die wir hier auch haben, die aber uns schon so seicht als amerikanisierte Version mittlerweile übergeben werden.
Ja.
Und damit werden wir halt auch auf der an dieser Front werden wir natürlich auch unserer Identität beraubt, ohne dass wir es bemerken.
Ja, und das ist dann immer eine ziemlich große Zwickmühle, weil man kann dann in die Verschrobenheit quasi abdriften, also extrem Anschlussfähigkeit verlieren und generell einfach bitter und, keine Ahnung, verkrampft wirken, wenn man festhält an Sachen, die einfach in der Gesellschaft keine Verankerung mehr haben. Man kann sein Kind komisch machen, ne? Da ist man das komische Kind, das irgendwie andere Feste feiert und das irgendwie die Sachen, die die anderen cool finden, überhaupt nicht mitmacht und so weiter. Oder man kann komplett einknicken und dann verliert man eben die alten Sachen. Und dazwischen eine Balance zu finden, ist schon sehr schwer. Also ich meine, es gibt ja Leute, die gehen noch weiter, ne? Die würden dann sagen, wir lehnen jetzt auch die ganzen, also das sind jetzt im Grunde genommen so Lab-Elemente im rechten Lager, aber also du kannst das noch weiter die Puritanismus-Spirale drehen und sagen, die christlichen Sachen, das ist quasi die erste Form von Globalismus, wo ein bisschen was dran ist, ne? Also das Christentum ist so ein bisschen die erste Form von Globalismus, von wir homogenisieren so weite Teile der Welt und so fremde Völker, wie es geht, unter einem gemeinsamen kulturellen Kern, und wir haben das ja auch übergestülpt bekommen, ne? Ist ja nicht so, als wenn das aus uns inhärent hervorgegangen wäre. Und die würden dann sagen, okay, nee, wir kehren jetzt noch weiter zurück. Wir kehren jetzt zu den ältesten heidnischen Traditionen, die wir finden, zurück. Ne? Und da bist du aber in diese Verschrobenheit dann so tief, hast dich da eingegraben, dass du wahrscheinlich eher Schaden hervorrufen wirst bei deinem Kind. Ne? Du kannst dich halt nicht freimachen von dem gesellschaftlichen Drumherum.
So, sowas kannst du als Add-on machen. Das würde funktionieren. Beispielsweise, wenn du so stark Mittelalter-Verein-mäßig da unterwegs bist, um da so Sachen dann noch mit einfließen zu lassen, zusätzlich. Wenn du dich nur darauf versteifst, bist du halt genau an dem Punkt, dass du dein Kind zu einem Weirdo machst.
Ja, genau.
Beziehungsweise genau. Du bist dann die Weirdo-Familie.
Ja, genau. Der mit den komischen Eltern, und vermutlich wird es auch zum Gegenteil führen. Also vermutlich wird er dich nicht mögen, dich weniger mögen deswegen, und wird die Scheiße, die du ihm überstülpst und wegen der er der Komische ist, hassen. Also wird sich wahrscheinlich insbesondere dann, sobald er selbst die Wahl hat und soweit er dann auch selbst die Wahl hat, also der wird dann, keine Ahnung, wenn du ihm sein komisches Wotan-Kostüm anziehst und in den Kindergarten schickst oder in die Schule, der wird sich die Scheiße ausziehen, sobald er aus deinem Sichtfeld ist, und dann wird er wahrscheinlich der größte Halloween-Fanatiker, den du jemals gesehen hast, und wird sich sagen, okay, es gibt ja, das ist quasi die Tyrannei, in die ich da gezwungen werde, und dann gibt es halt die freie amerikanische Welt, und in der will ich lieber leben. Ne? Ja. Das ist ja, wie die Amerikaner auch eine Menge Kulturen de facto erobert haben.
Aber ist es nicht irgendwie interessant, dass, ich sag mal, dieses spezielle kulturelle Zeug so auf Ablehnung trifft, während du könntest das Exotischste des Exotischen aus dem Ausland nehmen, von dem noch nie jemand was gehört hat, und das Kind da traditionell in irgendeiner Form dort mit reinbringen, und es würde eher eine Faszination davon geben, warum ist dieses Kind heute anders gekleidet und so weiter. Okay, dann Kinder, dann reden wir mal über das Fest aus diesem Land und so weiter, aber wenn du dann über, okay, du solltest halt nicht über so Sachen wie Blutadler oder so weiter natürlich sprechen, aber wenn du andere Dinge aus dem Germanischen oder so weiter nehmen würdest, dann wäre es halt was anderes, ne? Das war irgendwie, ja. Das war das Komische. Das ist aber irgendwie seltsam, weil ja, es ja beides in irgendeiner Form exotisch ist. Das eine ist halt von der, es ist halt ausländisch von der Distanz exotisch und das andere eher von der Zeit.
Ja, es ist so eine Art Cringisierung vom eigenen, ne? Also von dem zumindest Hineinsteigern in das eigene, von der wirklichen Besessenheit von dem eigenen, während das Hineinsteigern und in auffälliger Art und Weise zugetan sein gegenüber irgendetwas Fremden, sicher, das würde auch so ein bisschen, das kann auch in den Cringe-Rahmen fallen, würde es aber nicht so schnell und so automatisch, was auch wieder so ein bisschen mit der Beliebigkeit zu tun hat, ne? Also solange es beliebig ist, ist der Wiggle Room viel größer, als wenn es unbeliebig ist und sich zumindest beruft auf gewachsene alte Sachen.
Ja. Was hältst du vom Krampus?
Der Krampus war, okay, das ist sowas ähnliches wie Knecht Ruprecht, richtig?
Ja, ja. Es ist halt der die böse rechte Hand um Nikolaus, der halt sich um die bösen Kinder kümmert, grob gesagt. Da gibt es ja diese Krampus-Umzüge in Österreich. Und das ist ja noch stark traditionell. Das lassen die sich auch nicht nehmen. Und anscheinend sind die Österreicher, zumindest was das angeht, deutlich resilienter als wir Deutschen.
Ja. Ja, solange das funktioniert. Ich meine, die haben ihre Dörflichkeit, ne? Das wird sicherlich helfen, dass die nicht so einen hohen Urbanisierungsgrad haben. Ich glaube nicht, dass in Wien Favoriten der Krampus großartig rummarschiert. Aber die haben halt viel mehr ländliche Regionen. Und da bleibt das dann immer verankerter. Das ist, glaube ich, auch nichts, was jetzt quasi mehr Raum erobern wird. Das wird wahrscheinlich auch eher langsam verschwinden. Aber das tut es halt deutlich langsamer als die Dinge hier. Also ja, sicherlich, das ist dann eine Verankerung in der eigenen Herkunft und eine Verankerung in dem, wo die eigene Kultur herkommt und so. Mhm. Und das ist sicherlich gut. Ein Gedanke, den ich gerade noch hatte, ist, was die da in Holland machen mit den Typen, der sich schwarz anmalt und so weiter. Solche Sachen werden dann wegen der PC-Scheiße langsam wieder cool, aber jetzt nicht im Sinne von, die Leute nehmen die damit verbundene Tradition wirklich ernst oder so, sondern im Sinne von, okay, damit können wir die Irren ärgern. Also wenn wir da irgendwie den schwarz angemalten Typ haben und der macht ein paar lustige Sachen in irgendeinem Kostüm, dann werden die halt einen kompletten Hissy-Fit bekommen, dann werden die Affenscheiße gehen und das finden wir dann wiederum lustig und deswegen machen wir es insbesondere. Das ist eigentlich fast die einzige Art, also Linke sind die einzigen, die doch imstande sind, althergebrachte Sachen cool zu machen, indem sie es einfach hassen, ne? Weil die Leute halt die Linken hassen, werden sie dann anfangen, genau das zu machen.
Ich muss dich korrigieren, es gibt einen Krampuslauf in Wien und der ist groß anscheinend.
Okay, interessant.
Das scheint wirklich groß zu sein. Also, ich weiß nicht, gibt es irgendwas Vergleichbares, was wir Deutschen haben und uns nicht nehmen lassen auf der Ebene? Mir würde nichts
einfallen. Am ehesten dachte ich eigentlich an St. Martin. Also, St. Martin war wirklich die große Sache, die die Stadt organisiert hat und bei der es große Umzüge und so weiter gab, als ich ein Kind war.
Aber selbst das war quasi die Sache. Wenig. Also, ja, das ist das meiste, was wir wahrscheinlich haben, aber selbst das ist irgendwie erschreckend, beunruhigend wenig.
Ja.
Ja, und ich glaube, wir haben halt keine guten Argumente, um, ich sag mal, um das System umzudrehen. Ich glaube, das schaffen wir nicht mal. Ich glaube, du hast sehr viele Leute, die das so ein bisschen aus Trotz sagen, das ist alles blöd, das sollen wir alles nicht machen, aber ich glaube, diesen Fortschritt kannst du tatsächlich nicht mal aufhalten, selbst mit sehr viel Aufwand.
Ja. Ich muss da wieder denken an diese ganzen Filme. Wie ist nochmal dieser Film? Von M. Night Shyamalan, wo The Village, glaube ich, ne? Wo diese komischen Monster immer rumlaufen.
Ich habe gedacht an den Film, ja. Ich weiß auch, was ja, genau. Du hinaus möchtest.
Ja, für den Zuschauer muss ich es, glaube ich, trotzdem aussprechen. Ne? Als man ein Kind war und sowas gesehen hat, hat er sich immer gedacht, oh ja, diese armen Schweine, die ja gefangen gehalten werden von quasi der Psychotyrannei und so weiter und nicht in die freie Welt dürfen. Und als Erwachsener sieht man deutlich, wer die Weisheit davon, diese Mistgestalten da rumlaufen zu lassen und den Leuten Angst zu machen. Ne?
Ja, ich war. Würdest du dort hinziehen?
Nee.
Also,
wir sind alle Produkte von dieser Gesellschaft auch. Also, das kriegst du ja auch aus uns nicht mehr raus. Ich dachte mir auch so ein bisschen, was es die Feste angeht und generell die Bedeutung in einem, ich bin ja schon aufgewachsen in einem säkularen Elternhaus, das auch mehr oder minder die Dekonstruierung, zumindest mütterlicherseits, mein Vater war dann einfach nicht so tief in diesen Themen drin, dem war es nicht so wichtig, er wollte eher damit in Ruhe gelassen werden, die Dekonstruierung vom Althergebrachten eigentlich unterschrieben hat. Ne? Das bedeutet, ich denke mir so ein bisschen, du wirst mich nicht mehr so kriegen, wie das wahrscheinlich gesünder wäre, ne? So verwurzelt in Tradition und so weiter. Das ist einfach zu spät. Also ich bin ja schon ein Produkt dieser Gesellschaft. Ne? Ich kann nur versuchen, den Effekt davon abzumildern, durch meine Kenntnis von all dem, was jetzt meine Kinder angeht.
Genau, aber sag mir, gibt es, okay, ich versuche es anders zu fragen, würde es einen Punkt geben, an den du sagen würdest, okay, es wäre sinnvoller, mit meinem Kind in dieses Dorf zu ziehen, gegebenenfalls es wäre für immer sicher in diesem Ritual, in dem sie dort gefangen sind, nur damit dein Kind in diesem System eher aufwächst, als in diesem großamerikanisierten?
Also ein Beispielszenario, wo ich das so sehen würde, wäre, wenn Trans komplett mainstreamisiert wird, im Sinne von, ein Ernährungswert an die meisten Kinder wird irgendwann chemisch kastriert, wird von diesen Vampiren, von diesen Gehirnvampiren infiziert. Und damit sind jetzt nicht irgendwie die Leute, die dieser Scheiße leider verfallen sind, gemeint, sondern die Leute, die das Ganze predigen, ne? Die Professoren und die Medienleute. Und also es ist wahrscheinlicher als das nicht, dass dein Kind am Ende auch mit der Scheiße erwischt wird, du keine Handhabe hast, dagegen vorzugehen. Im Gegenteil, wenn du auch nur versuchst, das dein Kind auszureden und das kommt heraus, dann wird dein Kind dir weggenommen. Ne? Und also im Grunde genommen, das stellt eine Wahrscheinlichkeit dar, die, also wenn du mehrere Kinder hast, das wird definitiv einem davon passieren. Ne? Mhm. In diesem Fall definitiv. In diesem Fall würde ich sagen, ja, das Dorf mit den Mistgestalten, die da rumlaufen in Monsterkostümen und den Kindern, oder nicht den Kindern, sondern allen Angst machen, damit sie das Dorf nicht verlassen, ist die bessere Wahl als die, in Anführungszeichen, freie Gesellschaft.
Voll interessant irgendwie. Ja, aber uns fehlen halt einfach irgendwie diese Rituale und irgendwie kommt es mir so ein bisschen vor, als hätte man sie uns gestohlen, während wir sie nicht mehr beachtet haben, wie dieses eine Objekt, was in deiner Vitrine steht, was du irgendwie seit 3 Jahren nicht mehr angeguckt hast. Du bist jedes Mal an dieser Vitrine vorbeigegangen und Jahre später fällt dir auf, dass es weg ist.
Ja, das ist ein gutes Beispiel.
So, und ich wüsste jetzt auch nicht, die Sache ist, guck mal, auf wie viel Ebenen man dort Aufwand betreiben müsste, um diese Sache in irgendeiner Form zurückzudrehen. Also erstmal musst du
den... Das ist der Aufwand. Fällt ihm auf die Füße. Also das nur als ganz kleiner Einwurf. Der Aufwand ist durch die Cringifizierung von allem, was ernst gemeint ist und allem, was irgendwie wirklich normativ Werte etablieren will, vor allem althergebrachte Werte, wird der Aufwand immer gegen dich verwendet. Also ist immer quasi wie irgendwie im Judo oder so, dass genau die Energie, genau der Schwung, den du mitbringst, der wird am Ende dazu führen, dass du mit dem Arsch auf dem Boden landest. Ne? Darin sind sie Meister.
Genau, woran man das gut sieht, und das soll jetzt kein Hate sein, ist aber an Lukas Kortial beispielsweise. Der ja versucht da diese katholisch-christlichen Werte da natürlich so irgendwie zu propagieren. Und jedes Mal, wenn er das macht, wird er mehr oder weniger damit verarscht. Was jetzt, also von der Intention, was er da macht, ist es ja nicht verkehrt. Aber
man muss selber lachen, wenn man das hört. Also zum Beispiel, ich habe nur ein neues Video angehört, wo er dann gesagt hat, ich zeige jetzt irgendein Bild von Lucreta und die Brüder, die in ihrem Zölibat oder so ähnlich die nicht so stark sich gerade fühlen, die schauen jetzt bitte weg. Du musst lachen. Du musst lachen, wenn du in der heutigen Zeit sowas hörst. Es tut mir leid. Also der mag jetzt nicht überhaupt keine Weisheit drin stecken. Es mag einen gewissen Nutzen haben, selbst eine so rigide Sexualmoral durchzusetzen in irgendeiner kleinen Community oder so. Aber trotzdem wirkt das fucking nicht. Also wirklich unwillkürlich musst du kichern über die Scheiße.
Es ist schwierig. Es ist extrem schwierig. Also wir können diesen Kampf halt nicht gewinnen. Ja, aber was machen wir dann jetzt? Lassen wir uns weiter aushöhlen und lassen wir uns andere Feste übersetzen. Ich meine, mit Halloween war es leicht. Was ist mit Ramadan? Gibt ja schon ein Interesse daran, uns dieses...
Die Sache ist die, dass Ramadan, anders als die Amis kommen ja immer mit der sanftesten Methode, die man sich vorstellen kann. Einfach nur quasi das Ganze ist anziehend und niedrigschwellig einsteigbar da rein. Also keiner muss irgendwelche Vorkenntnisse mitbringen. Im Gegenteil, es ist alles so ein Popzeug, so ein Popslop, dass du sofort drin bist. Weißt du? Mhm. Halloween musst du niemandem erklären, länger als 3 Sätze. Ne? Halloween ist fucking einfach. Das ist nicht die Methode, mit der, also das hat ja schon einen ganz anderen Vibe, zum Beispiel dann der angesprochene Helge Lind, wenn er sich dem anschließt, es wirkt eher wie eine Unterwerfung. Ne? Während es bei den Amis nicht wie eine Unterwerfung wirkt. Es wirkt wie ein, ich will mitspielen, ich will Spaß haben. Ne? Die kommen ja nicht wirklich mit Spaß, also sie versuchen ja nicht wirklich uns jetzt in erster Linie zum Ramadan zu drängen. Die wollen ja, dass du alles mitmachst. Im Gegenteil, wenn du nur den Ramadan mitmachst, aber alles andere machst du so, wie du Bock hast, dann wären die fucking sauer. Ne? Insofern wird das nicht so subversiv reinkriechen, sondern der Appeal ist eher gegenüber Leuten, deutschen Jugendlichen, die keinen Bock haben auf das Schuldkrötentum, die keinen Bock haben, ein Regenbogenwurm zu sein und die sich was mit mehr Testo anschließen wollen und mehr Bedeutung und so. Ne? Im Gegenteil, ne? Es ist dann eher Leute, die das suchen, was wir gerade umschreiben, was wir wollen. Ne? Die werden sich dem anschließen, was dann allerdings im Grunde genommen den Charakter einer Unterwerfung hat. Den Charakter einer, wir schließen uns jetzt der evolutionären Strategie, der Gesellschaftsgrundordnung einer Fremdgruppe, die in großen Zahlen in unser Land gekommen ist, an, weil die langsam dominant werden. Also es hat dann eher eine, ich will auf der Seite der Kolonialisierer sein, Facette. Insofern ist das für mich eine völlig andere Baustelle.
Ja, aber es hüllt halt beides weiter aus. Also auf der einen Seite,
ja.
Auf der einen Seite, also da hast du natürlich gute Argumente, auch ich sag mal, um auf rechter Seite zu argumentieren, bei Halloween kriegst du es nahezu nicht hin. Besonders auch natürlich ja, in diesem Aufkommen, was wir jetzt aktuell haben mit diesem, wie heißt das, mit diesem Pro-NATO-Zeug und so weiter, das geht ja auch mehr in diese America-Geschichte. Ich glaube, bei denen kriegst du das überhaupt nicht hin.
Ja, was wir im Grunde genommen brauchen, ist was Neues. Ein neuer Remix, der sicherlich christliche Elemente zum Beispiel hat. Ich meine, lustigerweise, wir reden ja so viel über die Amis und deren subversiven Effekt. Die Amerikaner sind ja die Ersten, die ernsthafte Versuche gestartet haben, diese Zersetzung rückabzuwickeln. Also, ich spreche bewusst genauso von ernsthaft, wie ich von Versuchen rede. Ne? Weil das hat noch nicht Hand und Fuß aus meiner Sicht. Also wenn ich mir angucke, zum Beispiel jetzt als großes Event die Beerdigung von Charlie Kirk, das ist es nicht. Also das kann nicht das Ende, der weiße letzte Schluss sein, das kann nicht sein, worauf es am Ende hinausläuft. Ich sehe nicht, dass jetzt das neue, die neue Gesellschaftsordnung auf Jahrtausende prägen, das wird es nicht tun. Das ist zu würdelos und zu poppig und so weiter und zu sehr einfach, wir füllen jetzt den alten Wein neue Schläuche quasi, ne? Wir versuchen jetzt einfach Pop-Elemente zu implementieren in evangelikalen Christentum und damit wollen wir das jetzt cool machen. Das wird ein Aufbranden hervorrufen, aber das wird nicht die neue Gesellschaftsordnung darstellen. Aber es ist trotzdem ein ernsthafter Versuch und möglicherweise wird am Ende aus mehreren solchen Versuchen dann der nächste Remix, der tatsächlich verfängt und tatsächlich cool ist, also dem die Leute sich anschließen wollen, weil das halt eine Sogwirkung entfaltet, weil das Kraft hat und Energie hat und diese Leute im Grunde genommen höher angesehen werden automatisch, weil sie halt etwas haben, wofür sie kämpfen, was eben nicht cringe ist, egal wie sehr man versuchen wird, es als cringe zu framen. Also ich denke, wir müssen durch die Geburtswehen. Das ist super abstrakt und das ist jetzt wenig, was uns zum Handeln wirklich anleiten kann, aber im großen Bilde, auf lange Zeitskalen, die Geburtswehen von mehreren solchen Aufbrandungen eines Gegenkonzeptes oder eines neuen Gesellschaftsordnungskonzeptes gehen, die dann irgendwann münden werden in einem neuen Konglomerat, an das die Leute wirklich glauben werden.
Würdest du das wirklich auf religiöser Ebene machen oder auf patriotischer Ebene? Weil du hast ja auch die Möglichkeit, ich meine, die Amerikaner haben das ja relativ gut umgesetzt, wie beispielsweise beim 4. Juli, dass sie dann halt einfach patriotische Feste dann einfach feiern und die dort in der Form wieder identitätsstiftend sind.
Das Problem ist, dass, wenn du es rein patriotisch hältst, du eigentlich einen völkischen Charakter darin bräuchtest, weil es ansonsten auf das Feiern der Beliebigkeit hinauslaufen wird. Also es wird gekapert werden zu, also zumindest wenn es dann cool wird, wenn es groß wird, wir freuen uns hier darüber, dass das halt nichts mehr bedeutet, dass jeder Teil davon sein kann. Das ist, was es bedeutet.
Ja, und damit ist es wieder wertlos.
Ja, genau. Es wird halt der Beliebigkeit am Heim fallen. Deswegen braucht es ein Element, das nicht beliebig ist. Ein Element, das klar definiert ist.
Ja, dazu müsstest du erstmal das Volk klar definieren. Und das wird ja auch schon wieder schwierig. Da hast du wieder eine schöne Vorbaustelle, die du wahrscheinlich nicht überwinden kannst.
Ja, also ich denke, so kompliziert ist das Volk zu definieren nicht. Ne? Also
ja, es geht dann nicht. Aber nicht ja. Für die gesamte Gesellschaft.
Ja klar, also dafür musst du im Grunde genommen den Krieg gewinnen und dann reden wir darüber, was du danach machst. Den kulturellen Krieg halt wirklich für dich entscheiden. Ne? Dass unsere Definition sich durchsetzt und das war's dann und dann können wir darauf aufbauen und weitere Sachen machen. Aber die Religion ist vielleicht ein guter Zwischenschritt, weil das zumindest nicht beliebig ist. Also es gibt einen Grund, dass sie sich davor in die Hose scheißen. Ne? Weil sie da nicht einfach kommen können und sagen können, ja, das bedeutet jetzt jeder, wie er will. Ne? Nee, das bedeutet jetzt auch diese Regeln. Also die stehen da drin, liebe Freunde. Und wir werden jetzt nicht sagen, keine Ahnung, das Kreuz also Beispiel, das wäre jetzt das Naheliegendste, dass man irgendeine Form von christlicher Strömung da rein implementiert. Das Kreuz steht jetzt dafür, dass jeder das Kreuz sich nehmen kann und dann auf den schwulen Gangbang gehen kann. Und dann ist er immer noch der größte Christ, weil Jesus vergibt. Dann bedeutet das nämlich nichts mehr. Nee, das bedeutet schon auch diese Regeln und diese Pflichten und diese sakralen Elemente und so. Und dass man das eben tatsächlich ernst nimmt.
Würdest du sagen, dass die aktuelle Atomisierung der Gesellschaft, wie auch die Rückgang Beziehungen, Ehen und auch der Rückgang der Geburtenrate uns wahrscheinlich auch eher dazu bringt, Traditionen und Rituale nicht mehr zu vollziehen? Weil ich denke mal, der Neumensch, der in seiner Single-Wohnung, in seiner Einzimmerwohnung dort sitzt und keinen wirklichen Kontakt hat, außer seinen Arbeitskollegen, ist jetzt auch nicht so der große, ich sag mal, Weihnachtsfan, oder?
Ja, es ist so ein bisschen eine Henne-Ei-Frage. Ne? Also ich glaube, diese Traditionen sind auch ein Teil der schützenden Zellmembran, das mit weggebrochen ist. Und gleichzeitig, weil die Zellmembran weggebrochen ist und die Leute spüren, dass hier nichts im Werden begriffen ist, sondern im Gegenteil, es fühlt sich an wie das Ende. Also ich glaube, wenn du als Normie lebst in der Gesellschaft, so wie ich früher, also das war schon der Fall, keine Ahnung, anno 2007, 2008 oder so, als ich dann langsam jugendlich wurde, es hat sich nicht angefühlt, als wenn wir hier irgendwie ein gemeinsames Projekt vollziehen und das würde zu irgendwas Gutem führen. Es hat sich angefühlt wie eine Verwaltung, als würde man leben durch die Verwaltung des langsamen Endes. Und dieses Gefühl, also wofür Tradition, wofür irgendwas in feste Formen gießen, wenn es sowieso nur das Geschirr auf der Titanic ist.
Glaubst du, dass mit einem, ich das sagen, mit weniger rechtem Antinaturalismus, also wenn wir diesen Kampf zumindest mal gewinnen können, in Innerrechten, dass wir sagen, dass wir zumindest die rechten Arten von Antinaturalismus durchbrechen und für uns zumindest eine positive, gesunde Geburtenrate aufziehen, dass das wieder ein Anreiz wäre, dann zumindest in der Rechten wieder Sachen aufleben zu lassen?
Definitiv. Ich meine, bei mir ist das einfach, sind das vor allem einfach die christlichen Feste, ne? Weil die sich halt anbieten, weil ich die selber als Kind gefeiert habe. Und das Kind motiviert dich auch dahingehend, dass du merkst, dass dieses kleine Wesen so etwas aufsaugen will. Also das möchte, dass die Dinge Bedeutung haben. Und das möchte irgendwelche Fixpunkte in der Zeit, an denen es sich Halt suchen kann. Ne? Alleine jetzt momentan die Weihnachtssachen. Das ist jetzt sehr, sehr oberflächlich gesprochen, aber es demonstriert das Phänomen. Du gehst durch den Supermarkt und da sind Weihnachtssachen. Mein Sohn liebt Weihnachtssachen. Ne? Der sieht, das ist eine eigene Kategorie von Dingen. Das hat irgendeine Bedeutung. Das ist jetzt halt nur jetzt da auf einmal. Und das heißt was. Und deswegen geht er da hin und guckt sich das alles super genau an, interessiert sich dafür. Und dadurch merkt man auch, wird man wieder mehr auf die menschliche Natur bezogen, die einem zu einem gewissen Grad abtrainiert wurde. Weil dieses Wesen, das noch nicht so verdorben ist gewissermaßen, wie man es selber wurde, einen halt zurück darauf stößt und halt danach bittet, im Grunde genommen, ohne Worte danach bittet, solche strukturgebenden Sachen gegeben zu kriegen. Und das motiviert, also wer nicht so drauf ist wie unsere Elterngeneration, wie halt irgendwie die Boomer-Althippies, die das als einen Wert hochgehalten haben, dass die Scheiße weg muss oder entwertet werden muss zu einem sehr hohen Grad, da motiviert einen das halt dazu, dass man dem Kind gibt, was es will, im Grunde.
Ist da ein Punkt in deinem Leben, dass du sagen würdest, dass Dawkins und Hitchens und so weiter ein Fehler waren?
Ja, sicherlich. Also es waren dann die Leute, die aggressiv die Reste des Christentums, im Grunde sind sie nur ein Katalysator gewesen. Ne? Also dasselbe wäre ja auch so passiert. Also als wenn, ich glaube nicht, dass Dawkins ausschlaggebend war. Vielleicht, lustigerweise, es könnte sein, dass in Amiland die jetzt neu aufgebrandete evangelikale Strömung nicht in derselben Kraft gekommen wäre, wenn nicht vorher so aggressiv der Krieg gegen sie geführt worden wäre, sondern die Christen halt einfach leise in diese gute Nacht gegangen wären. Ne? Einfach, ja, okay, ist doch alles gut, ja, feier mal deine schönen Feste und so, alles super. Nichts mit War on Christmas und so, sondern einfach, ja, der Weihnachtsbaum, ganz toll, ja, du hast deine Kreuze überall und hier sind unsere Angebote und unsere Angebote ziehen mehr, unsere Angebote sind niedrigschwelliger und sind direkter dopaminerzeugend und so und das halt langsam noch über ein paar Jahrzehnte. Ich kann mir vorstellen, dass die Aggressivität, in der das Ganze bekämpft wurde, eine Gegenreaktion ausgelöst hat, die am Ende für die Christen besser war, als hätte man es nicht getan.
Es ist aber interessant, wenn du dir überlegst, dass Dawkins und so weiter, also dass das ja eigentlich die auch so der Startschuss der Neurechten so in Teilen war. Auch die, ja. Ich meine, du bist ja sehr geprägt von Atheism is Unstoppable. Und ja, das war auch in den USA ja eigentlich so. Ich denke, Sargon, also das ist jetzt England, aber Sargon of Akkad und so wäre wahrscheinlich auch so ein Beispiel dafür.
Ja, es ist ja, also lustigerweise, gerade weil in Amiland die Kreationisten noch so eine Sache waren, also zumindest eine, die sehr groß dann gemacht wurde in diesen Atheismuskreisen, wurde man ja mit der Nase auf das Thema Evolution gestoßen. Und irgendwann haben sich Teile dieser Skeptiker, die sich dann entwickelt haben, daraus, die quasi die Welt rein rational erfassen wollten, inspiriert von diesen amerikanischen Atheismus-YouTubern, die Frage gestellt, was bedeutet das eigentlich sonst noch für die Gesellschaft, Evolution? Ne? Und was bedeutet das dafür, wenn jetzt irgendwie große Menschengruppen kommen und uns in einer bestimmten Weise behandeln? Was bedeutet das für, also irgendwann quasi hat es wieder den Loop zurückgemacht zu, was heißt das überhaupt für Religion, wofür ist Religion da im evolutionären Kontext? Und was ist der Mensch als biologisches Wesen? Welche Charakteristiken hat er? Unterscheidet er sich? Diese Fragen wurden irgendwann gestellt von den Leuten, die quasi diesen Rationalitätscharakter wirklich verinnerlicht hatten und egal, was die Stigmata darüber waren, diesen Weg weitergehen wollten. Und das hat dann im Grunde genommen geführt zu so Leuten wie mir. Und die andere Hälfte wurde halt irgendwann eingefangen von einem sozialen Stigma und von Moral oder einer Pseudomoral. Und das war dann die Spaltung davon. Aber ja, das stimmt, diese Dissident-Rechte, die sich da entwickelt hat, die wäre vermutlich nicht in dieser Form entstanden, wenn nicht der Funke dieses alles nur rational, das hat ja auch die Moral, die linke Moral überwunden zum gewissen Grad. Also du kannst dir dort nicht sagen, ja, scheiß auf Gott und so weiter, wir betrachten alles nur rational und dich dann darüber beschweren, dass sie anfangen, alles tatsächlich nur rational zu betrachten und dann zu Schlüssen kommen, die sich natürlich beißen mit der linken Moral, denn dafür ist sie ja da, dass Dinge verhindert werden, dass Gedankenprozesse irgendwo eine Grenze bekommen. Ne? Diese Grenze wurde aufgeweicht auch von denen. Also gewissermaßen, sie haben sowohl das neue Evangelikale aufbranden, als auch die dissidente und biologistisch denkende Rechte zu einem hohen Grad gegründet. Wahrscheinlich wäre es gar nicht zu der, wie wir sie heute gekommen sonst.
Ja, also Fluch und Segen eigentlich.
Ja, alles, was du machst, hat Auswirkungen, die weit über deine Ziele hinausgehen. Das sollten wir uns wahrscheinlich auch selber in Erinnerung rufen. Also auch die Dinge, die wir gegen die Linken machen. Man denkt, die Dawkinses und so weiter, die dachten sich, wir erschaffen jetzt die neue rationale Welt und das wird dann alles in relativ linke oder zumindest liberale Bahnen gehen, halt Mensch, Vernunft, Wesen und so weiter. Die haben sich nicht vorstellen können, wozu das führen wird. Also A, die Gegenreaktion der Christen, die, also dass es möglicherweise manchmal besser ist, einen Feind langsam einschlafen zu lassen, ohne ihn zu attackieren. Das hat nicht auf dem Plan. Und die hat nicht auf dem Plan, dass das in den Himmel heben von Rationalität Werte gefährdet, die ihnen wichtig sind, weil sie die selber nicht hinterfragt haben. Weil es moralische Schwellen in den Köpfen von denen gab, von denen sie nicht wussten, dass es moralische Schwellen sind. Und dementsprechend wussten sie nicht, dass sie die einreißen, wenn sie diese reine Rationalität predigen. Ne? Und so haben sie, also ich glaube, die Gesellschaft, die sie erreichen wollten, von der haben sie ihr Land und den Westen deutlich mehr entfernt, als hätten sie einfach nichts getan.
Es wäre interessant, von diesen Charakteren mal jetzt so eine gewisse Einordnung zu hören, wie sie die Sache sehen. Also Dawkins könnte man ja noch fragen, 84, ich weiß nicht, wie fit er noch ist, weil er hat ja seit 2006 nicht wirklich mehr was gemacht, so wie ich das sehe. 2009 hat er noch ein Buch geschrieben. 2024 kam sogar noch irgendetwas. Okay, gut. Den könnte man fragen. Hitchens ist ja mittlerweile schon tot. Schon seit 14 Jahren sogar.
Ja, ich vermute, jetzt, wie die Dinge sich zugespitzt haben, hätte er ein anderes großes Thema, aber lassen wir das.
Weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Weil er war damals immer, also er war quasi der Neokon-Anführer. Er war ja sogar pro Zweiter Irakkrieg. Also er wollte die Scheiße mit Gewalt der Welt überstülpen. Er wollte Religionslosigkeit.
Genau. Und ich meine auch diese, viele sind ja auch, wie soll ich das sagen, sehr aggressiv aus dieser Szene gekommen, wie beispielsweise Milo Yiannopoulos. ist ja ein starker Verfechter davon gewesen, der das ja auch und das ist ja etwas, was wir heute eigentlich als Problematik ansehen. Du hast ja jetzt bei AG im Talk letztens auch wieder drüber geredet. Ich meine, hattest ja schon mehrere Talks darüber, über diese chauvinistische Herangehensweise darüber, das der Welt überstülpen zu wollen.
Ja, es kommt immer darauf an, was du chauvinistisch bist. Also es wäre erstmal vollkommen lächerlich und es ist auch nicht, wie meine Moral ist. Ich meine, Moral ist subjektiv, aber meine Moral ist nicht dahingehend, dass wir jetzt irgendwie auf völkischer Ebene neokolonialisierungsmäßig die Welt nach deutschem Ebenbild gestalten. Aber das wäre noch eine andere Sache. Also es wäre weniger selbstschädigend noch, dieser Ansatz, auch wenn er lächerlich wäre, als wir gestalten chauvinistisch die Welt nach dem Ebenbild unserer Identitätslosigkeit, unserer Selbstablehnung, unserer Überwindung davon, was es eigentlich heißt, deutsch zu sein. Es kann alles heißen, alle müssen dazugehören können, ansonsten ist es halt eine Aggression gegen den Rest der Welt. Ne? Wenn du das chauvinistisch vertrittst und dich als Rechter dann davon angesprochen fühlst, im Sinne von, ja, Hauptsache, wir vertreten irgendwas chauvinistisch, Hauptsache, wir fühlen uns in irgendwas überlegen und von uns geht Aggression aus, Aggression ist rechts, selbst wenn das auf der Basis unseres eigenen Untergangs ist und wir fühlen uns überlegen, weil wir so super untergehen, das ist im Grunde genommen, das ist das Absurdeste, die absurdeste Wendung, die Teile der Rechten genommen haben.
Ich denke mal, viel bekommen wir jetzt auch nicht mehr zu den Festen dazu. Ich würde jetzt hier für die Aufnahme selbst nochmal ganz kurz auf die Geburtenraten eingehen, da gerade die Tradition, das habe ich ja vorhin schon gesagt, eigentlich, also die Erhaltung von Traditionen oder zumindest das, ich sag mal, neue Aufleben, also ich sag mal, eine deutsche Tradition 2.0 daraus zu machen, die auch wieder identitätsstiftend ist, komplett wertlos ist, wenn wir nicht das deutsche Volk durch Geburtenraten halt erhalten können. Und hier dann mal so vorab kurz, weil wir werden machen wir hier kurz in der Aufnahme nochmal die Werbung dazu. Wir werden am 9.12. zu Gast sein in der Ketzerkirche, Lomo und ich. Mhm. Da wird es auch um Geburtenraten gehen. Und hauptsächlich um Kommentare, die wir erhalten haben unter unserer Taktung des Anime, wie auch der Talk, den du hattest mit CEO von der Framing GmbH. Also nicht Inhalte des Talks selbst, sondern es waren sehr interessante Kommentare unter diesem Talk. Und da war ein großer Kritikpunkt, dass du, Schlomo, dich in letzter Zeit, also erstens, man hat dich Neopuritaner genannt. Das ist eine der Sachen, die man dir mittlerweile nachsagt. Und dass du
dabei formuliere ich die Sachen immer extra so relativ. Also ich will teilweise harte Maßnahmen, aber ich sage nie, das muss absolut durchgesetzt werden. Beispiel Pornografieverbot. Ne? Ich denke, darauf bezieht sich das ja etwa. Ich sage nie, wir müssen dafür sorgen, dass niemand mehr jemals einen Porno sieht. Ich sage, der Jugendliche wird immer noch irgendwann einen Porno sehen, aber wir müssen dafür sorgen, dass die Scheiße nicht mehr einen Klick entfernt ist. Ne? Also, ja, ich bin eigentlich so flexibel, wie man das sein kann, während man harte Dinge fordert, aber das nur mal nebenbei.
Vielleicht ist es Kontaktschuld, weil du mit Chris Enger mittlerweile einen Podcast machst. Ich komme das einfach
nachher. Das ist so ein bisschen eingeschlafen. Also das hat die Leute am Anfang aufgeregt, aber inzwischen, also du hast recht, es wurde kein Dauerthema.
Ja, das ist ja auch unwichtig in der Form. Zu dem anderen Vorwurf, den man gegen dich hatte. Man hat gesagt, du würdest dich mit Nischenthemen wie der Geburtenrate beschäftigen und das Große und Ganze aus dem Auge verlieren. Leider diese Kommentare, soll jetzt kein Hate gegen diese Leute sein. Also was ich persönlich gerne mal hätte, ist eine Debatte mit jemandem. Ich möchte den nicht überzeugen. Ich möchte dem Fragen stellen, wie er dazu kommt, zu sagen, dass man das Große und Ganze aus den Augen verliert, wenn man sich mit Nischenthemen wie der Geburtenrate der Deutschen beschäftigt.
Ich denke, würde
das gerne wissen.
Was ist zu einem Nischenthema in den Augen von solchen Leuten macht, also auch wenn es natürlich ein essentielles, vielleicht sogar das essentielle Thema ist, das ist halt, dass du darauf keine populistisch gut verwertbare Antwort geben kannst. Ne? Du musst entweder den Gesellschaftsrahmen, den kulturellen Rahmen verändern wollen und da auch Dinge fordern, die wiederum, also auf jeden Fall Wertungen fordern, die Leuten dann sagen, ihr lebt falsch. Ne? Und das ist nicht schön. Also bei dem ganzen Migrantenthema, einfach nur die Anwesenheit der Migranten und ihren Dominanzgewinn, kannst du einfach sagen, alle raus. Und damit ist jetzt für den indigenen Deutschen, den du ansprichst, nichts Negatives verbunden oder nichts Spalterisches, nichts, was ihn irgendwie aufwiegeln könnte, nichts, was irgendwie für Spannung sorgt. Aber wenn du das Thema Geburtenrate ansprichst, dann hast du automatisch Spannungen mit auf dem Plan, weil du eben Leuten sagen musst, dass sie falsch leben.
Genau, du spielst ihnen den Ball der Verantwortung am Ende des Tages zu, dass sie selbst was tun müssen. Aber das ist etwas, was wir zwischen den 4 Jahren, in denen wir immer wieder unsere Stimme abgeben können, einfach wirklich tun können. Unsere Leben dahingehend verbessern, dass wir für uns selbst und auch für die Familie, die wir dann eventuell gründen können, das Beste vortragen, dass wir halt auch dieses Deutschland, das wir gerne hätten, natürlich erreichen können. Wenn wir alle atomisiert bleiben und diesen ganzen amerikanisierten Kurs halt mitfahren, dann gewinnen wir am Ende des Tages nichts.
Es greift ja auch ineinander. Also wenn du keine Kinder hast und auch keine Ambition, jemals welche zu bekommen, dann liegt es ja eigentlich sehr nahe, dass du die Dinge erstmal nur beruhigen willst, ne, was die Migration angeht. Also, dass du zum Beispiel, wenn du das schneller haben kannst oder du Sorge hast, dass es wegen Verboten, Repressionen und so weiter gar nicht möglich sein wird, mehr als das zu erreichen, auf den Deal eingehen würdest, dass wir mit Autoritarismus die Situation mit den Migranten wieder befrieden, anstatt Remigration zu machen. Ne? Das liegt deutlich näher, wenn es nur um dein Leben geht. Denn wenn wir jetzt irgendwie durch Autoritarismus, durch halt Polizeistaat, Überwachungsstaat, Strafen drakonischer machen, den Talahons halt einen Grund geben, nicht so sehr zu Talahonen, ne? Die Gewaltkriminalität und auch deren Verhalten uns gegenüber deutlich mildern können, dann ist ja für dich, für dein Leben, wenn das der gesamte Horizont ist, in dem du denkst, erstmal das meiste gewonnen. Also dann nach mir die Sinnflut, aber du lebst erstmal noch ganz gut. Das ist aber nicht genug. Also das bedeutet ja, wie gesagt, nach mir die Sinnflut, wir verbergen das unter dieser Schicht von Autoritarismus und unter dieser Schicht wird es herausbrechen, sobald die zahlenmäßige Dominanz dafür gegeben ist, dass egal, wie sehr du auf der Grundlage von unseren Grundgesetzen und so weiter, egal, wie sehr du denen die Prügel rausschmeißt, die werden trotzdem sagen, okay, ihr seid eine Minderheit inzwischen geworden, also geben wir es den Ton an und das können sie dann auch irgendwann auf demokratischem Wege einfordern, wenn nicht auf gewaltsamem Wege. Ne? Das heißt, du nimmst halt ein Schmerzmittel. Das Problem ist, dieses Schmerzmittel kann ja für dich, wenn wirklich du selber dein Horizont bist, genug sein. Also das kann dich ja noch retten, aber es wird eben nicht das danach retten. Und deswegen ist es auf stabilerem Boden gebaut, wenn du mit Leuten zusammen streitest, die Skin in the Game haben für die weitere Zukunft. Am besten für die abstraktes Konzept und nicht erreichbar am Ende, aber im Grunde genommen Unendlichkeit. Ne? Deren Horizont im Grunde genommen ist, wir führen hier das Projekt unsere Existenz fort und zwar für immer. Ja. Und ich bin eben der momentan hier in diesem Geschichtsabschnitt dafür kämpft, dass es durchgeführt wird und ich will, dass der in 500 Jahren dasselbe macht wie ich, wenn wir in dieselbe Scheißsituation kommen. Und jetzt konkret erstmal geht es darum, dass die Situation auch gut wird für meine Kinder und für deren Kinder und deswegen macht es keinen Sinn, das Ganze wieder zu befrieden und unten zu halten, sondern es muss gelöst werden. Insofern greift es ineinander.
Ja, aber ich glaube, dass wir halt gerade durch so Sachen wie natürlich auch Corona und so weiter, die Leute so halt zerspalten haben, dass gerade auch so etwas wie stabile Beziehung, generell stabiles Leben, also sich selbst zu stabilisieren, eine stabile Beziehung aufzubauen, eine stabile Familie aufzubauen, für die zum Teil so unrealistisch ist, dass man da, also für den Duma-Teil meine ich jetzt, nicht alle, dass man darüber nicht redet. Und eine Sache, das würde ich dann auch in der Ketzerkirche dann ansprechen, ist, wir haben eine Folge über Anime gemacht. Wir haben 240 Kommentare darunter bekommen. Die Leute haben Wall of Text geschrieben, also abnormale Mengen, wie sie sich aufgeregt haben. Wir haben 2 Wochen später eine Folge gemacht über Bildschirme in der Kindeserziehung. Wir haben eine ähnliche Anzahl an Views, Likes und so weiter. 35 Kommentare. Ich glaube, weil halt viele dann einfach nicht mitreden können. Das ist ein Armutszeugnis. Das ist gruselig.
Der Eskapismus ist ja tatsächlich bei dem, was du gerade schilderst, dass die Leute das Gefühl haben, es ist ihnen völlig unmöglich. Also man fordert das Unmögliche von ihnen. Man fordert die Quadratur des Kreises. Dabei spielt der Eskapismus, zu dem dein Anime gehört, als eine Unterkategorie, glaube ich, wirklich eine Riesenrolle. Also das du es angenehm gemacht hast, das eben so zu führen, dass du dich Schmerz und Beschwerlichkeiten, Angst, dich Angst aussetzen zu müssen und so weiter, dass du dich davor versperren kannst, weitestgehend. Das hat dafür gesorgt, dass die Leute das Gefühl haben, sie können gar nicht mehr anders leben als das. Also das muss jetzt nicht auf jeden, der quasi solche Kommentare schreibt, zutreffen. Aber das spielt, glaube ich, eine Rolle dabei. Ne? Ich glaube, eine der schlimmsten Sachen, die unsere moderne Gesellschaft macht, ist den Leuten Wege geben, ein Leben einigermaßen angenehm zu gestalten, das nicht angenehm sein sollte. Also das isolierte Leben, das bildschirmbasierte Leben, sollte nicht angenehm sein, weil A, es zu nichts führt, also dann schrumpft dein Horizont halt zusammen auf einfach nur deine eigene Lebensspanne, und B, weil wir soziale Tiere sind und es vollkommen ungesund ist. Und das wäre normalerweise einfach selbst reguliert worden in unseren Köpfen davon, dass wir nicht Bock haben, den ganzen Tag die scheiß Höhle von innen anzustarren, sondern wir wollen rausgehen und mit anderen Steinzeitmenschen irgendwas machen, ne? Das ist eben unsere Natur, das ist, wofür wir geschaffen sind, und das führt am Ende zu produktiven Dingen, das führt dazu, dass Dinge, die unmöglich scheinen, wenn du erstmal gewöhnt daran bist, dass du bunte Lichter in der Höhle anstarrst und dass dein Tagesrhythmus bestimmt und das, oder der muss nicht den gesamten Tagesrhythmus bestimmen, aber das quasi ein Sozialleben gewissermaßen ersetzen kann. Du, möglicherweise machst du deinen Job, oder gehst nach Hause, du überwindest dich nicht, um deine soziale Situation zum Beispiel, was eine Frau jetzt betrifft, zu verbessern, sondern du bist eben zufrieden damit, dass du zu Hause deine bunten Lichter hast und das quasi durch die Charaktere in irgendwelchen Serien, durch Pornografie und so weiter, ein Substitut dafür haben kannst. Diese Substitute selber sind, was es unmöglich erscheinen lässt. Das ist nicht das Einzige. Also es gibt die andere Medaille vom, seither Medaille vom Incel-Phänomen. Das wäre dann, dass sicherlich der Sexualmarkt sich sehr zu Ungunsten von unterdurchschnittlich abschneidenden Männern verschlechtert hat durch die Globalisierung. Ne? Dadurch, dass du nicht mehr das Dorf hast und jeder Topf kriegt irgendwie einen Deckel, sondern die Leute können wählen aus einem Riesenpool von Leuten, und Frauen sind A, wählerischer und B, deutlich begehrter, auch schon ab einer niedrigeren Besonderheit ihres Aussehens, und damit ist eine untere Kategorie von Mann halt wirklich ziemlich gearscht. Aber die andere Seite der Medaille ist eben auch da, also dass die Leute zufrieden gemacht werden mit Lebensstilen, die furchtbar sein sollten, die ohne Technologie, die einem vorgaukelt, sie wären nicht furchtbar, furchtbar wären.
Abschließend zu dem Thema würde ich halt sagen, ist, wir finden in der Rechten das sehr häufig vor, dass man kritisiert wird, wenn man Anglizismen verwendet, und das in Teilen von Leuten, die deutsche Werte aus japanischen Cartoons beziehen und internationale Feste feiern, beziehungsweise in einer gewissen Form glorifizieren. Und das ist halt eine schon sehr traurige Ironie irgendwo.
Ja, also wie gesagt, man darf niemals da den Puritanismusfehler machen, weil wir alle Kinder dieser Zeit sind und Kinder dieser Gesellschaftsordnung. Ne? Das darf man nicht vergessen. Und die meisten, die es nicht, also die meisten, die zumindest in ihrem Kopf es nicht sind, die lapen eher etwas. Ne? Das muss jetzt nicht immer zutreffen, aber häufig ist das auch eine Art Cope dafür, dass sie vielleicht sogar in besonderer Weise Kinder dieser Zeit sind und geschädigt sind von dieser Zeit. Wir müssen uns vergeben, gewissermaßen. Wir müssen uns auch selbst vergeben und wir müssen den anderen vergeben dafür, dass wir diese Schäden haben. Denn wir können nichts dafür, wir wurden in diese Welt geworfen und wir müssen jetzt das Beste daraus machen. Und indem man Bitterkeit gegenüber sich selber und gegenüber anderen wegen den Defekten, die man abbekommen hat, entwickelt, wird nichts zum Besseren gewandt.
Wunderbar, das sind super Schlussworte, und dann würde ich die Aufnahme beenden und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Tschüss miteinander.
Bis dann.